Das hängt dann immer davon ab, wie man das betrachtet, aus welchem Kontext man das betrachtet, aus welchem Blickwinkel man, aus welcher Gesellschaft, aus welcher Zeit, welche Einflüsse. Also gibt es also viele, viele Möglichkeiten, wie man Kunst betrachten kann.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst, leicht verständlich. Mein Name ist Michael Nolte und ich führe heute wieder durch diese Ausgabe des Kunstpodcasts. Heute im Interview bei uns Herr Dr. Jörg Philipp Thomser aus Lübeck. Er wird uns erklären, was Günter Grass, die Literatur, mit Kunst zu tun hat, warum man in seiner Ausstellung duschen kann und warum Dr. Motte und die Love Parade eine große Rolle in dieser Ausstellung spielen. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Jörg Philipp Thomser und frage zuallererst für unsere jüngeren Hörer auch, Herr Thomser, wer war Günter Grass?
Günter Grass war ein berühmter Schriftsteller, der auch den Literaturnobelpreis erhalten hat, also die höchste Auszeichnung, die man als Schriftsteller bekommen kann. Und gleichzeitig hat er sich aber viel mehr als Grafiker, Maler und Bildhauer verstanden. Er hat mir selber mal erzählt, dass ihm der Nobelpreis gar nicht so wichtig war. Da standen wir in Behlendorf in seinem Haus, wo er auch sein Atelier hatte, und er zeigte mir seine neuesten Bilder und sagte zu mir etwas verschmitzt, ja, alle denken immer, der Nobelpreis sei so wichtig. Natürlich war der auch wichtig, aber er sagte, ich hätte ja auch so weitergemacht als Künstler. Und tatsächlich würde ich sagen, aus meiner langjährigen Beschäftigung mit seinem Werk, dass ganz persönlich für die innere Bedeutung die bildende Kunst sogar wichtiger war als die Literatur. Er hat sich eigentlich schon als Kind entschieden, Künstler zu werden, und die Literatur hat dann vor allen Dingen durch seine Lebensgeschichte, seine Erfahrung im Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg eine größere Rolle gespielt. Und er wusste dann so in den 50er Jahren, dass es nicht möglich ist, diesen Wahnsinn des Krieges, die Verbrechen der Nazis über die bildende Kunst alleine zu beschreiben. Da diente die Literatur wesentlich besser als Mittel für ihn, um auch die eigenen Fehler aufzuarbeiten und der deutschen Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Und ja, kurz und gut, er war Grafiker, Maler, Bildhauer, Schriftsteller, aber auch ein leidenschaftlicher Fußballfan, ein Koch, ein Tänzer und ein unglaublich humorvoller Mensch. Natürlich ein politischer Intellektueller, der sich auch eingemischt hat in die Debatten unserer Zeit.
Ja, was viele halt nicht so in Verbindung bringen mit Grass, dass er wirklich Bildhauer, Maler und Grafiker auch war. Ich als Künstler habe das auch verfolgt. Sie haben jetzt eine Ausstellung konzipiert, die das Tanzen in den Mittelpunkt stellt bei Günter Grass. Wie kamen Sie auf diese Idee?
Na, ich glaube, dass ein Erlebnis die größte Rolle spielte. Und zwar war ich mal mit Günter Grass vor Jahren in einer Veranstaltung in Lübeck, und die war so etwas langweilig, die plätscherte dahin. Und in der Mitte der Veranstaltung gab es Musik und eine Sängerin spielte Musik und sang, und Grass stand auf einmal auf und tanzte mit ihr auf der Bühne, und das Bild ist haften geblieben. Und dann habe ich gemerkt, dass das Tanzen in seiner Literatur, aber auch in seiner bildenden Kunst eine ganz erhebliche, große Rolle spielt. Andererseits ist relativ wenig dazu gibt an Forschungsliteratur, und das wollten wir aufarbeiten und gleichzeitig auch Grass mal von der anderen Seite dem Publikum vorstellen.
Ja, wann hat Grass begonnen, eine Leidenschaft für den Tanz zu entwickeln? Wie begann das?
Schon sehr früh. Im Zweiten Weltkrieg waren natürlich ganz viele Männer an der Front oder gefallen oder verstümmelt. Und in Danzig-Langfuhr hat Grass also als Jugendlicher, als 13-Jähriger, wie er sagte, mit vereinsamten Soldatenbräuten das Tanzen gelernt und war quasi Ersatz für die fehlenden Männer. Und das war eine Leidenschaft, die dann auch bis in die Nachkriegszeit weiterging.
Ja. Welche Bedeutung hat Grass in seiner Ehe, insbesondere mit der Balletttänzerin Anna?
Ja, man muss sich vorstellen, dass Grass natürlich nach dem Krieg ein bisschen versucht hat, seine verlorene Jugend nachzuholen. Das heißt, er war ja Soldat und musste marschieren, er musste in Reihe und Glied stehen und wusste nach dem Krieg, das will er nie wieder. Er war ja auf die Ideologie der Nationalsozialisten hereingefallen, war auch in die Waffen-SS einberufen worden und hat erstmal versucht, diese Vergangenheit ja loszulassen und auch zu verarbeiten, indem er das, was wir alle in unserer Jugend, denke ich, getan haben, nämlich sich mit Kinofilmen zu beschäftigen, mit Musik, mit Kunst, mit Literatur, mit Reisen, Musik, aber auch natürlich erste Liebesbeziehungen. Das hat er sehr schnell nach 1945 dann alles wirklich versucht aufzusaugen und er lernte dann 1952 Anna Schwarz kennen, die Balletttänzerin war. Und die wussten schon nach dem ersten Tanz, dass die beiden mal heiraten werden. Und beide haben mir das auch persönlich bestätigt. Anna Grass ist 90 und immer noch sehr rüstig. Und die Bedeutung von Anna Grass für das Werk, sich auch mit dem Tanzen literarisch, essayistisch und auch bildkünstlerisch zu beschäftigen, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Also die Rolle von Anna Grass auf Günter Grass und gleichzeitig haben die beiden wirklich in den 50er Jahren die Tanzböden unsicher gemacht und nächtelang durchgetanzt. Da haben sie sehr harmoniert.
Und auch in Texten immer wieder mal. Ich denke an die Blechtrommel Oskar Mazerat, wenn er auf der Blechtrommel schlägt und bringt die Nazis auf einer Bühne auch zum aus dem Takt dann zum Tanzen. Warum bringt er es immer wieder rein, dieses Tanzen, in seine Werke auch?
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, das Sie genannt haben, denn natürlich spielen da die Erfahrungen von Günter Grass aus der Nazi-Zeit eine ganz große Rolle. Er lässt diese Hauptfigur aus der Blechtrommel eben unter eine Tribüne kriechen und trommelt und die Nazis tanzen Charleston und Wiener Walzer. Und das ist natürlich ein Bild, das leider immer noch aktuell ist. Also auch wir übernehmen quasi den Trommelstab von Oskar Mazerat und trommeln auch weiterhin gegen Nationalsozialismus, gegen Nazis, gegen Rechtsradikalismus. Und das Spannende ist, dass Grass natürlich nie wieder in Reihe und Glied stehen wollte und aus der Reihe tanzen wollte. Und seine Literatur wurde ja so weltberühmt, weil sie eben anders war als die Literatur der Nachkriegszeit. Das heißt, Grass hat über die Verbrechen der Nazis, aber auch über die Flucht und Vertreibung, die Shoah, ganz offen geschrieben. Das Wort Treblinka war 1959 im deutschen Sprachgebrauch kaum bekannt. Das taucht natürlich in der Blechtrommel schon auf. Und er hat das benannt, was so am helllichten Tag geschah, wie er sagte, und was verschwiegen wurde. Und gleichzeitig spielt das Tanzen eine große Rolle, weil er eben selber leidenschaftlicher Tänzer war, aber weil es letztendlich auch ein Mittel ist, um ganz viele Dinge auszudrücken, die eben menschlich sind. Also zu tanzen ist ein menschliches Bedürfnis seit Jahrtausenden und das bringt Grass eben in ganz verschiedene Verbindungen, um auch Texte im wahrsten Sinne des Wortes oder auch Bilder in Bewegung zu halten.
Ja, kommen wir jetzt an Ausstellung Grass Tanzbar und im Mittelpunkt in dieser Ausstellung steht ja wirklich auch eine Bar. Ich finde das Konzept sehr, sehr spannend, was Sie dort entworfen haben, dass Sie über den Tanz wieder Lust auf Literatur und auf Kunst. Was hat das mit der Tanzbar auf sich? Die dreht sich, glaube ich, auch.
Ja, ich habe auch darüber promoviert, wie man möglichst viele Menschen für Kultur begeistern kann. Und natürlich wäre es langweilig, wenn man jetzt sagt, Mensch, es gibt eine Ausstellung mit den und den Werken von Günter Grass, in dem er sich mit Tanzen beschäftigt hat. Wir wollen immer wieder partizipative Angebote schaffen. Das heißt, wir möchten, dass möglichst viele Menschen sich mit Günter Grass und seinem Werk beschäftigen und verpacken Themen so, dass sie möglichst breite Gruppen interessieren. Also etwa haben wir anhand des Themas Fußball Grass war ein großer Fußballfan, auch ein Stück weit die deutsche Gesellschaftsgeschichte mit den großen Weltmeisterschaftstiteln 1954, 1974, 1990 erklärt und das Thema Kochen auch aufgegriffen. Grass hat ganz viel und leidenschaftlich gerne gekocht, aber gleichzeitig spielt natürlich die Ernährung und auch wie wir uns im Westen ernähren, eine große Rolle für den globalen Süden. Und so verpacken wir gesellschaftliche Themen, vermeintlich mit leichten Themen, um auf das Werk von Grass neugierig zu machen. Also bei der Grass-Kochausstellung etwa hat Johann Lafer live auf der Bühne vor fast 400 Menschen Butt zubereitet. Das hat natürlich ganz viele Kochfans interessiert, die dann wiederum auf unsere Ausstellung auch aufmerksam wurden. Andererseits dient jetzt natürlich das Thema Tanzen auch gerade dazu, jüngere Menschen mit unserer Arbeit zu konfrontieren. Und da wollen wir eben auch immer über Grass hinausdenken. Diese Bar ist natürlich ein schönes Wortspiel. Zum einen heißt der Titel ja Grass-Tanzbar. So nach dem Motto, das etwas intellektuelle Werk versuchen wir tanzbar, leichtfüßig darzustellen. Und gleichzeitig werden wir auch eben sehr viele Menschen hier begrüßen können, gerade auch im Sommer, weil es eine Bar in der Ausstellung gibt, eine echte Bar, an der man sich treffen kann. Man kann hier Getränke von Völkel konsumieren, die sind kostenlos beziehungsweise im Eintrittspreis inbegriffen. Und was wir so von vielleicht Flughäfen kennen oder auch manchmal von einer Hotelbar, ist ja das Geheimnis oft, dass man eine Person, die an der Bar sitzt, nach irgendwie dem zweiten Bier spätestens anspricht und fragt, ja, woher kommst du, wo willst du hin, wer bist du? Und so wollen wir auch in dieser Ausstellungsbar Menschen miteinander in Beziehungen bringen, die sich vorher gar nicht kannten. Und da dienen zum Beispiel so Bierdeckel dazu oder auch manche Aufforderungen, Mitmachaktionen. Die Ausstellung ist auch ganz stark gedacht für Kinder. Und auch im Rahmen des Begleitprogramms bieten wir sehr, sehr viele Angebote für Jugendliche an und möchten eben so diese Diversifizierung unseres Angebots dann auch bis ins Museum hinein spiegeln. Das heißt, eine möglichst breite Zielgruppe, die dann auch ganz unterschiedliche Angebote an dieser Bar, auch abends gibt es mal eine Cocktailschulung oder eine Weinprobe oder Kinder können mit Limonade das berühmte Brausepulver aus der Blechtrommel hier ausprobieren. Also wirklich für jeden was dabei.
Ja, und diese Bar ist ja so konzipiert, dass sie sich wirklich dreht. Man sucht Kontakt vielleicht zu anderen und fährt dann an einzelnen Exponaten vorbei, glaube ich. Ne? Was hat sich
richtig
da auf sich?
Also man kreist quasi durch die Ausstellung, alles ist in Bewegung und es gibt ja auch noch einen Werkkomplex, der heißt Letzte Tänze von Günter Grass. Da hat er sich im Alter nochmal mit seiner Jugendzeit beschäftigt und auch mit dem Thema Tanzen auf bildhauerische Art, literarische und bildkünstlerische. Und diese Bronzeplastiken, die drehen sich auch auf so kleinen Tellern, damit man die auch wirklich 360 Grad sehen kann. Also die Ausstellung ist im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung. Und es ist natürlich sehr, sehr spannend zu sehen, dass wenn man auf der Bar sitzt und sich eben 360 Grad durch die Ausstellung fahren lässt, dass man dann natürlich die Exponate auch immer wieder anders sieht und einem bestimmte Zusammenhänge auf einmal auffallen, die vielleicht bei einem normalen linearen Rundgang gar nicht sichtbar geworden wären, gewesen wären. Also das ist sehr originell, das hat uns ein bisschen Know-how auch abverlangt. Wir haben, glaube ich, 1,4 Tonnen sind das, diese Drehbühne insgesamt wiegt. Und wir mussten erstmal prüfen, ob das überhaupt unsere Decke aushält, die Statik. Aber ich kann alle beruhigen. Also es ist alles durchgerechnet und wir freuen uns sehr auch über einen sehr positiven Zuspruch.
Ja, jetzt haben Sie ja schon angesprochen, dass Sie den Bogen auch zum jüngeren Publikum schlagen wollen. Zur Vernissage, das war mir auch bekannt, ist Dr. Motte aufgetreten, der dort live aufgelegt, der Erfinder der Love Parade. Jetzt gibt es ja das Werk von Günter Grass, Mein Jahrhundert, und da taucht auch die Love Parade auf. Es ist verwunderlich, wie kommt das dort rein und Dr. Motte und die, was hatte er für einen Bezug dazu?
In Mein Jahrhundert hat Grass zu jeder Jahreszahl des 20. Jahrhunderts sich eine Geschichte ausgedacht, eine kurze Geschichte und ein Aquarell dazu gemalt. Also das geht vom 1914, dem Ersten Weltkrieg, über den Kniefall von Willy Brandt 1970 oder über die Veröffentlichung des Butt 1977 oder das erste Grammophon. Also es sind wirklich ganz vielschichtige, vielseitige Geschichten, die so ein Blick auf das 20. Jahrhundert ermöglichen aus vielerlei Perspektiven. Also es kommen Zeitzeugen zu Wort, die er in bestimmten Rollenspielen dann sprechen lässt. Und eine Geschichte handelt eben von der Gründung der Love Parade und von Dr. Motte. Und das ist eben sehr ungewöhnlich, dass sicher kaum jemand weiß, dass Grass sich auch mit der Love Parade auseinandergesetzt hat und mit der Gründung. Es gibt ein sehr schönes Aquarell, das er dazu gemalt hat, das im Original natürlich mit dem Originalmanuskript auch in der Ausstellung zu sehen ist. Und ich dachte, Mensch, also der Ausstellungsgestalter Matthias Kaminski aus Berlin ist eh ein großer Techno-Fan. Und ich habe die so ein bisschen für mich auch entdeckt in den letzten Jahren, die Elektromusik, und dachte, dann versuchen wir doch gleich Dr. Motte auch zur Eröffnung mit einzuladen. Das würden wir dann verbinden mit einer Lesung aus dieser Geschichte aus meinem Jahrhundert über die Love Parade. Und Dr. Motte hat sofort zugesagt, weil er auch ein großer Grass-Fan ist. Und es war wirklich eine der schönsten Ausstellungseröffnungen, die wir je hatten, weil das Publikum jung und alt, dick und dünn, kulturaffin, zufällig vorbeigekommen, miteinander tanzte und auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das zu einer ganz großen Party werden ließ und es uns natürlich nochmal ein ganz anderes Publikum auch beschert hat.
Hören wir doch einmal rein, was Dr. Motte uns dazu sagte.
Was verbinde ich mit Günter Grass? Also mit Techno habe ich ihn ja gar nicht verbunden, aber meine Mutter hatte immer Bücher von ihm. Und dann hat der Butt gelesen und auch die Blechtrommel als Buch so richtig. Und das habe ich dann viel, viel später, nachdem meine Mutter gestorben war, erst auch das Buch dann gelesen, die Blechtrommel. Weil es gab ja dann den tollen Film. Und da habe ich gesagt, ich gehe da erst rein, wenn ich das Buch gelesen habe. Und das ist ja dann auch ein ganz großartiger Film von Schlöndorff auch. Und der hat ja dann auch sogar Oscar bekommen, soweit ich mich erinnere. Und das ist natürlich eine wunderbare Anerkennung, dann nicht nur für den Filmemacher, sondern auch für das Geschriebene von Günter Grass. Von daher habe ich da eine persönliche Beziehung aus meiner Kindheit und natürlich dann auch vom später dann auch. Und ich wusste gar nicht, dass Günter dann 85 auch in Berlin gewesen ist. 95 auch auf dem Kudamm gewesen ist, als wir die Labrador gemacht haben und davon auch dann inspiriert war und so weiter. Das wusste ich alles gar nicht. Woher soll ich das auch wissen? Kann man ja nicht alles wissen. Also tut mir leid. Aber ich finde es toll. Und dann bin ich mal gespannt, vielleicht hole ich mir das Buch ja noch. 85 und dann 1995.
95, ja.
Also ich bin's mal, warum bringe ich es mal durcheinander? Also das Buch noch 1995 und bin mal gespannt, was da alles drin sind. Und vielleicht können wir das ja dann im Zuge von Techno-Darstellung und Dokumentation vielleicht da auch noch einfließen lassen, wer weiß. Also weil wir haben jetzt ja gerade in Berlin das immaterielle Kulturerbe dann erhalten. Wir hatten ja mit Rave the Planet GmbH auch einen Antrag gestellt, dafür Techno in Berlin als immaterielles Kulturerbe anerkennen zu lassen. Und da kann man dann überlegen, ob man vielleicht noch eine Dokumentation über Berliner Techno dann macht. Und wenn dann Günther noch da war, dann kann man das ja überlegen, ob man oder diskutieren, ob wir ihn damit reinnehmen.
Das klingt doch gut. Und jetzt habe ich noch eine allgemeine Frage. Was ist denn gute Kunst für dich?
Die Frage stellt sich gar nicht, weil jede Kunst ist gut, könnte man sagen. Ne? Also das hängt dann immer davon ab, wie man das betrachtet, aus welchem Kontext man das betrachtet, aus welchem Blickwinkel man, aus welcher Gesellschaft, aus welcher Zeit, welche Einflüsse. Also gibt es also viele, viele Möglichkeiten, wie man Kunst betrachten kann. Am Ende muss man eigentlich den Künstler fragen, was er davon hält. Und auch da ist es dann auch die Frage, ob er dann darauf reagiert oder nicht. Weil erstmal macht er ja ein Angebot oder hat halt viele Konzepte. Also da gibt es ja viele auch deutsche Künstler, die halt unterschiedliche Konzepte hatten. Und ich finde das eigentlich spannend, weil ich sehe mich selber auch als Künstler. Und Kunst muss frei sein und darf eigentlich nicht beurteilt werden. Also von daher ist es eigentlich gar nicht die Frage, ob es jetzt gute oder schlechte Kunst gibt. Weil Kunst ist Kunst, fertig aus. Und die Kunst muss frei sein.
Das ist ein schönes Schlusswort und heute Abend wird noch abgehottet.
Ja, ich hoffe doch, dass sie sich alle frei machen und dann bitte sehr, ich spiele zum Tanz auf und viel Spaß.
Super, vielen Dank.
Ja, das hört sich spannend an. Welche Musik hat denn Günter Grass selber gerne gehört?
Das war sehr vielfältig. Er hat gerne klassische Musik gehört, weil seine zweite Frau Ute Grass auch Organistin war. Das spiegelt sich zum Beispiel auch in der Erzählung Das Treffen in Techte wieder. Aber privat, wirklich leidenschaftlich, hat Grass sehr gerne Jazz gehört. Und ein Lieblingssong, der auch so ein Gefühl dieser Zeit für seine ganze Generation widerspiegelte, war der Song Don't Fence Me In, der die Generation Grass, sage ich mal, die Flakhelfer-Generation begeisterte, nach dem Motto, ich will meine Freiheit haben, ich will sie auch ausleben, ich will mich nicht mehr einzäunen lassen, ich will nie wieder in Reih und Glied stehen. Also das war so ein Lebensgefühl, und wir versuchen auch die Songs, die Lieblingssongs, die gleichzeitig vielleicht für ein Generationsgefühl stehen, unsere Gäste mit zu integrieren in die Ausstellung. So kann man also mit einem Post-it-Zettel schreiben, welcher Song einem sehr viel bedeutet und vielleicht sogar ein Spiegel der ganzen Generation ist. Bei mir war das Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Und so haben wir jetzt schon, ich glaube, weiß nicht, 80 Songs, die auf unserer Spotify-Playlist dann von den Gästen der Ausstellung zusammengetragen werden und die Ausstellung dann quasi auch immer wieder erneuert wird und sich widerspiegelt, wer uns besucht hat, und dass man eben dann die Songs zur Ausstellung quasi des Publikums auch auf dieser Spotify-Playlist nachhören kann.
Ja, diese Ausstellung nicht besonders, weil ich hatte noch keine Ausstellung dabei, wo man in der Ausstellung duschen kann. Bei Ihnen kann man das. Ich habe gehört, Sie haben Soundduschen. Was ist das?
Ja, das ist total faszinierend, denn diese sogenannten Soundduschen ermöglichen es, dass man relativ komprimiert Hörgeräusche, Musik, Texte projizieren kann. Und zwar ist das so ein System, das funktioniert nicht mit den Ohren, sondern mit Körperschall. Und das heißt, Sie stellen sich unter diese sogenannte Hördusche und hören dann nicht mit den Ohren, sondern mit Ihrer Membran, mit Ihren Knochen teilweise. Und das ist besonders toll, weil Sie als Museumsmacher, Ausstellungsmacher in einem kleinen Raum ganz gut auch mehrere Hörstationen offen abspielen lassen können, weil das ist quasi nur da zu hören, wenn man drunter steht. Und das ist übrigens genau das gleiche Prinzip, was Sie von der deutschen Marine kennen. Etwa vor Somalia haben die Piraten abgedrängt mit Schallkanonen. Das ist das gleiche Prinzip, dass die dann natürlich wesentlich gebündelter, hochkonzentrierter diese Piraten abgedrängt haben mit diesen Schallkanonen. Aber es ist physikalisch das gleiche Prinzip. Und ohne Gesundheitsgefahr natürlich bei uns. Ihm wird dann nicht schlecht wie den Piraten. Aber das ist völlig faszinierend, dass man dann wirklich eintauchen kann in Texte oder in Musikstücke.
Ja, was ich sehr gelungen finde bei Ihnen in der Ausstellung, Sie betonen es ja auch immer wieder, Sie wollen eine Mitmachausstellung. Sie wollen alle Leute mitnehmen, die Familien, auch jüngere Publikumsbesucher mitnehmen. Und dazu haben Sie auch eine Idee entworfen, Lübeck tanzt miteinander, die am 8. Juni 2024 stattfinden wird. Was plant?
Ja, wir feiern am 8.6. in Lübeck das sogenannte Hanse Kulturfestival. Also da sind mehrere 10.000 Menschen auf der Straße und feiern ein buntes Kulturfest. Und wir haben gesagt, wenn Menschen zusammenkommen, dann wäre es doch toll, wenn wir miteinander tanzen. Und wenn wir versuchen, die Gruppen in Deutschland, die im Moment so ein bisschen nebeneinander existieren, als Miteinander wieder zusammenbringen. Und unsere Aufgabe verstehen wir auch so als Museum, nicht Menschen zu belehren nach dem Motto, wir erheben den moralischen Zeigefinger und geben vor, was sie denken sollen, sondern wir versuchen, selber Impulse zu setzen. Wir verstehen uns als geistige Tankstellen, dass man selber zum Nachdenken kommt und bestimmte Dinge anders sieht. Also gerade auch das Tanzen auf politischer Ebene nochmal anders begreift. Und das ist eine große Aktion, die auf dem Rathausmarkt stattfindet am 8. Juni um 17 Uhr. Und da werden wir dann eine Choreografie mit allen, die Lust haben, tanzen. Und das wird sicherlich ein ganz großes, tolles Gemeinschaftsprojekt.
Ja, da können wir nur zu aufrufen, daran teilzunehmen. Sie haben es gerade schon angesprochen, Tanzen war ja auch seinerzeit auch politisch. Soweit ich noch informiert war, waren Tänze in Deutschland ja auch schon mal verboten.
Mhm. Ja, das ist hochinteressant, da im Nationalsozialismus bestimmte Tänze eben eingeschränkt wurden, zum Teil sogar verboten waren und gleichzeitig aber auch in der DDR bestimmte Tänze verpönt waren von der SED-Diktatur. und versucht wurde, auch sozialistische Tänze als Vorbild letztendlich zu sehen, nach dem Motto, die Jugend soll nicht zu amerikanischer Musik tanzen, sondern möglichst im Gleichschritt des Sozialismus, jetzt natürlich überspitzt formuliert, aber das ist hochinteressant, dass Tanzen oft auch politisch war und auch immer wieder von Regimen genutzt wurde, um Menschen zu beeinflussen. Was wir in der Ausstellung versuchen, ist immer einen Bogen in die Gegenwart zu schlagen. Das heißt, wir wollen nicht nur sagen, Grass war wichtig und seine Literatur ist toll und seine Kunst, sondern was hat das, was wir hier verhandeln in der Ausstellung, eigentlich für den Gast, für den Besucher oder die Besucherin für eine Bedeutung? Und ich habe sehr viel gelernt über das Tanzen in der Ausstellungsvorbereitung und ich wusste nicht, dass Tanzen weltweit immer wieder ein Impuls ist, um bestimmte Bewegungen politischer Natur präsentieren. Das heißt also, es gibt weltweit Black Lives Matter, etwa in den USA oder im Iran oder in Afghanistan, immer wieder Saudi-Arabien, Menschen, die tanzen, um zu protestieren gegen bestimmte Dinge. Und das zeigen wir in einem ganz tollen Film, den unser Cutter Michele Apic hier geschnitten hat und zeigen eben, damit wir nicht überheblich als Westeuropäer denken, ach ja, die in Afghanistan, die Taliban verbieten Musik und Tanz. Das ist in Deutschland noch gar nicht so lange her, dass eben bestimmte Tänze hier auch verboten waren im Nationalsozialismus. Und gleichzeitig wollen wir aber auch aufmerksam machen, dass nicht umsonst ja die Attentäter im Bataclan in Paris 2015 oder in Israel 2023 am 7. Oktober oder jetzt eben zuletzt in Moskau Musik- und Tanzveranstaltungen für ihre Mordtaten benutzt haben. Und das Freiheitliche, das Westliche, das Individuelle, die Freude versucht haben, unsere Lebensweise zu torpedieren. Und am Ende gibt es ein Zitat im Film von Salman Rushdie, der ein großer Freund von Grass war und auch unseres Hauses ist, der sagt, Tanzen ist ein Mittel gegen Terror. Und um Terror loszuwerden, ist es eben gut, weiter zu tanzen und sich nicht beirren zu lassen. Das finden wir auch einen sehr schönen Schlusspunkt auch dieser Ausstellung.
Ja, Sie haben kurz erwähnt in einem Nebensatz, ich habe selber Erinnerungsvorbereitung gelernt. Sind Sie auf irgendetwas gestoßen, noch in der Recherche zu Günter Grass, was Sie überrascht hat? Neue Erkenntnisse, irgendein Geheimnis, was Sie entlüften konnten?
Naja, also eins meiner Lieblingsexponate ist tatsächlich ein Foto von Anna und Günter Grass 1954. Das ist auch das Jahr der Hochzeit der beiden gewesen. Und Grass ist also zu sehen, noch ohne Schnurrbart, den hat er damals noch nicht getragen, natürlich auch ohne Pfeife, und tanzt als junger Mann auf diesem Foto ausgelassen mit seiner Frau Anna, die er also im selben Jahr geheiratet hat. Und das Foto kannten nicht mal die Kinder von Günter Grass und Anna Grass. Und das stellen wir hier aus, natürlich ganz groß, auch vergrößert. Und gleichzeitig kann die Bedeutung von Anna Grass gar nicht überschätzt werden. Das war mir in der Form nicht klar. Ich habe auch mit ihr noch gesprochen, auch über die Ausstellung. Und die beiden haben zum Beispiel auch eine Operninszenierung in Berlin 1970 begleitet. Das heißt, Anna Grass hat da mitgeholfen in der Choreografie und auch bei den Kostümen. Und die beiden haben sich da sehr ergänzt. Und der zweite Essay von Grass überhaupt, den er geschrieben hat, heißt Die Ballerina. Da widmet er sich nochmal in seinem zweiten Essay überhaupt auch dem Thema Tanz. Auch das war mir vor der Ausstellung so nicht bewusst.
Ja, kommen wir zum Ende hin dieses Interviews. Ihren Lieblingssong haben wir schon erfahren. Wir fragen alle Interviewgäste zum Schluss, wir sind ein Kunstpodcast, eine Frage. Was ist für Sie gute Kunst?
Ich habe das mal erlebt, dass ich mich im Louvre verlaufen habe und auf einmal, und dann versuchte ich relativ schnell durch die Hallen zu schreiten und auf einmal guckte ich ganz schnell nach links und sah die Venus von Milo. Und ich guckte dann direkt 100. Sekunde wieder dahin, weil ich so begeistert war von dem Anblick. Und ich hatte erst gar nicht so richtig gecheckt, dass das die Venus von Milo ist. Und ich finde immer, gute Kunst lässt einen staunen und aufhorchen und wirklich den Blick, so dass man denkt, boah, wow. Also das ist eine psychische, aber auch physische Reaktion des Körpers. Das heißt, man sieht nicht nur, man hört nicht nur, oder man fühlt, sondern es macht was mit einem. Und das habe ich immer wieder auch erlebt, selber bei Markus Lüpertz, etwa bei einer Skulptur, die er hier auch dann später vor dem Holstentor ausgestellt hat im Rahmen einer Sonderausstellung. Wir zeigen ja nicht nur Günter Grass, sondern auch sogenannte Doppelbegabung, also Wort- und Bildkünstler, die ähnlich wie Grass eben gemalt, gezeichnet, geschrieben haben. Lüpertz hat auch tolle Gedichte verfasst. Und das, denke ich, ist gute Kunst. Gute Kunst ist für mich nicht moralisch gute Kunst. Ich weiß, dass das einige Hörerinnen und Hörer vielleicht befremdlich finden, aber ich trenne da immer, dass ich finde, Kunst muss nicht moralisch gut sein, sondern sie sollte auch zum Nachdenken anregen und das nicht zu brav erfüllen, was vielleicht heute politisch State of the Art ist. Ich finde immer besonders spannend, wenn es Künstlerinnen und Künstler gibt, die uns herausfordern und die Sehgewohnheiten auf den Kopf stellen und uns auch was zumuten. Und da hat Grass etwa mit der Blechtrommel ja auch dem deutschen Nachkriegspublikum eine Menge zugemutet, wenn man an die Aalszene denkt mit dem Pferdekopf oder andere Dinge, die wirklich schwer erträglich waren für das damalige Publikum. Die sind heute Standard. Aber ja, das ist so meine Definition von Kunst.
Ja, sehr schön. Zu guter Letzt machen Sie unseren Hörern noch mal richtig Lust auf die Ausstellung. Nennen Sie noch einmal, wo die Ausstellung zu sehen ist. Und ich glaube, sie ist das ganze Jahr über noch bis ins Monat Januar 2025 zu sehen.
Genau, die Ausstellung ist täglich geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Und die Schau läuft bis zum 5. Januar 2025. Wir werden auch noch ein Kinderfest feiern am 14. Juli. Wir haben Angebote für Familien, natürlich auch in der Dauerausstellung. Wir haben eine Virtual Reality auch hier zum Blechtrommel. Also es ist wirklich lohnenswert, nach Lübeck zu kommen oder sich auch mal auf unserem YouTube-Kanal durchzuklicken, Instagram, Facebook anzusehen, was wir sonst so machen. Und ich freue mich auf möglichst viele neue Gesichter hier auch in der Ausstellung.
Ich bedanke mich für dieses tolle Interview, habe nochmal neue Ansichten auch bekommen zu Günter Grass aus dieser Künstleransicht heraus. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Thomsa. Vielen Dank für dieses nette Interview.
Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.